Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Wer an den Verbrennungsmotor denkt, der denkt an Öl, denkt an die Förderung von Öl und landet dann gedanklich vielleicht irgendwann bei einer Ölbohrinsel. Mir kommen da assoziativ tatsächlich auch zwei Filme in den Kopf. Einmal Breaking the Waves von Lars von Trier. Hier verunglückt ja der Hauptprotagonist auf einer Bohrinsel. Und dieser Film, der steht für mich auch so ein bisschen für diese Gefahren von diesen künstlichen Inseln im Meer. Und der andere Film, der heißt La Cité du Pétrole, Stadt des Öls. Das ist ein Dokumentarfilm über Neft Dashlari, die erste Offshore-Plattform der Welt, die zu Sowjetzeiten im Kaspischen Meer errichtet wurde und die, wie der Titel ja schon sagt, mehr eine Stadt ist. Brigitte Schulz ist Chefredakteurin des Deutschen Architektenblatts und interessiert sich unter anderem auch für solch merkwürdige Orte, auch aus einer architektonischen Perspektive. Frau Schulz, dann bleiben wir doch bei Neft Dashlari. Können Sie mal beschreiben, wie denn diese erste Offshore-Plattform aussah?
Gerne. Also im Grunde war es ein komplett verrückter Ort. Man muss sich das so vorstellen, wie wenn jemand sich aus einem sozialistischen Stadtzentrum die Kernstücke rausschneidet und das so neu zusammenstellt auf dem Meer. Also man hatte bis zu 9-geschossige Häuserblocks, Veranstaltungssaal mit 500 Plätzen, ein Krankenhaus, ein Elektrizitätswerk, Gewächshaus, Bäckerei, auch ein Park mit Bäumen, der interessanterweise zuerst angelegt wurde, also programmatisch, wir schaffen hier einen schönen Ort. Und da drumherum, weil es ist ja alles durchaus sehr kompakt auf so einer kleinen Insel sozusagen gelegen, gehen Tentakel, also kleine Stege und Brücken in alle Richtungen, weil eben nicht nur dort an dem Zentrum Öl gefördert wird, sondern sich dieses Feld relativ weit erstreckt und man am Anfang überall hinkommen wollte, dass man gesagt hat, okay, wenn man da jetzt mit dem Boot fahren muss, kommt man am gleichen Tag nicht mehr zurück. Deswegen war die Idee, man verbindet das alles mit Stegen und hat da 300 Kilometer Stege angelegt.
Also regelrechte Autobahnen waren das, ne?
Eigentlich Autobahnen, genau.
Ich habe auch gelesen, dass es da eine Limonadenfabrik gab.
Ja, also die wurde auch gebaut und es wurde dort auch produziert, aber gar nicht so unbedingt für die Arbeiter, sondern es wurde dann wiederum exportiert auf Festland, was eigentlich ein bisschen witzig ist, aber es gehörte halt so zu dem Duktus, wir wollen hier eine richtige Stadt machen dazu, also dass da auch was produziert wird sozusagen, also abseits von der Ölförderung, dass auch andere Jobs existieren.
Also das war tatsächlich angelegt als ein längerfristiges Projekt?
Auf jeden Fall, also die haben ja in den 50ern dort das Öl entdeckt und haben alles gemacht, um da wirklich auch Leute zu binden und auch Arbeiter da hinzukriegen, das attraktiv zu machen. Es ist ja jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv, auf den ersten Blick da weit weg von der Familie irgendwo auf einer Insel zu sitzen und nur alle paar Wochen mal zu Hause vorbeischauen zu können. Und die Arbeit ist auch sehr schwer. Ist sie heute noch, aber war sie damals noch viel, viel mehr als heute.
Heute ist das ja so, weil das extreme Arbeitsbedingungen sind, dass man auf die Ölbohrinseln eigentlich nur deswegen geht, weil das sehr lukrativ ist. Wie war das denn damals? Also wer ging damals zum Arbeiten nach Neft Dashlari?
Das war im Grunde so ähnlich, muss man sagen. Auch wenn es für die Sowjetunion ja ein riesiges Prestigeprojekt war damals. Aber faktisch sind da viele ehemalige Häftlinge hingekommen, Leute, die aus der Armee entlassen wurden, ungelernte Arbeiter, wo einfach klar war, okay, da muss ich in Anführungsstrichen nur gesund sein, ich muss stark sein, ich muss das Leben da aushalten und dann habe ich da eine okaye Bezahlung und kann da meinen Lebensunterhalt bestreiten. Und viele machten das halt auch so, dass man da hingeht, man arbeitet da, man kriegt da einigermaßen ordentlich Geld und schickt nach Hause zur Familie. In der Anfangszeit sind die dann doch mit dem Schiff angereist und haben so 12 Stunden gebraucht von Baku aus und das haben die dann nur alle 5 Wochen gemacht. Also man war schon eine ganze Weile da.
Durften denn die Leute regelmäßig nach Hause?
Ja, eben. Also am Anfang, ja, also alle 2 Monate mal vielleicht oder eben alle 5 Wochen und dann aber auch nur relativ kurze Landgänge. Das hat sich dann in den moderneren Zeiten, sage ich mal, angepasst an so internationale Standards.
Was ist denn aus dieser Stadt des Öls geworden nach dem Ende der Sowjetunion? Also in dem Film sieht das ja doch alles ziemlich desolat aus.
Ist es mit Sicherheit auch. Also ich habe jetzt den ganz aktuellen Stand nicht weiterverfolgt, aber es war schon extrem desolat. Gleichzeitig sind die Ölpreise wieder gestiegen und es hat sich immer gelohnt, da noch weiter zu fördern. Gleichzeitig wurde 2009, das war ja dann 60-jähriges Jubiläum der Stadt, wurde nochmal groß renoviert, also wurden die ganzen Baublöcke nochmal wiederhergestellt. Wirklich die ursprünglich waren das ja ein sehr, sehr einfacher Standard. Also die hatten einen Waschraum, einen zentralen, da wurden dann auch Toiletten in den Zimmern eingebaut, sollte ein Schwimmbad gebaut werden tatsächlich. Aber da hat man sich doch Mühe gegeben zu sagen, okay, das ist jetzt 60 Jahre alt, es wirft noch Öl ab, das wird auch noch eine Weile und wir wollen, dass es die schönste Ölplattform der Welt wird wieder. Gleichzeitig bei aller Mühe, die mit Sicherheit da die Arbeitsbedingungen auch verbessert hat, der Menschen, die da leben, ist es halt ein sehr raues Klima. Ja, da geht halt auch alles relativ schnell kaputt, also mit dem ganzen Salzwasser und Wind. Das ist schon eine extreme Beanspruchung für die Dinge.
Es ist ja trotzdem so, dass irgendwann auch in Neft Dashlari, wie in jedem anderen Ölreservoir der Welt, irgendwann die Ressourcen weg sind. Also irgendwann sind die leer gepumpt. Was passiert denn dann mit diesen alten Ölbohrinseln? Sie haben gerade schon gesagt, die verfallen recht schnell und die sind da sehr rauen Wetterbedingungen ausgesetzt. Kann man denn daraus irgendetwas machen? Da gibt es ja durchaus Projekte, ne?
Ja, also bei Neft Dashlari steht es wirklich in den Sternen, würde ich sagen. Ich persönlich würde denken, da wäre wahrscheinlich ein Museum am besten, weil es wirklich ein komplett einzigartiger Ort ist. Gleichzeitig gibt es ja da immer Bedenken. Also mit großer Wahrscheinlichkeit sind da auch Umweltprobleme aufgetreten. Da geht mal was daneben. Also es ist auch immer die Frage, ob die Staaten, die dann die Plattform betreiben wollen, dass da wirklich jetzt alle kommen und so ganz genau hingucken.
Also gerade bei Neft Dashlari scheint ja der Rückbau auch einige Probleme zu bereiten. Man versucht da ja jetzt schon irgendwie diese Stahlträger aus dem Meer zum Teil zu entfernen und das scheint nicht so richtig zu gelingen, oder?
Ne, es ist so eine Mischung. Also es gab schon vor, weiß nicht, 20 Jahren japanische Firmen, die gesagt haben, hey, also wir holen euch das Stahl da raus, kein Problem, bei dem Stahlpreis machen wir das doch gerne. Aber es ist halt immer die Frage, wie genau will das eine Land, dass das andere Land irgendwie dazuguckt. Ich hätte die Befürchtung, das verfällt einfach so vor sich hin, was natürlich ökologisch eine Katastrophe wäre. Aber wer weiß, also es finden sich ja manchmal auch verrückte Investoren, die dann sagen, wir machen ein Erholungshotel oder irgendwas. Also da gibt es ja auch für die modernen Ölplattformen immer wieder so Gedankenspiele und Projekte. Also wir haben jetzt nur eins gefunden, was wirklich realisiert wurde, das ist so ein Diving Resort, also zum Tauchen vor der Küste von Malaysia, was aus einer kleinen Ölplattform gemacht wurde. Sowas ist natürlich super, also das gibt auch einfach Sinn, weil man dafür das Meer braucht und unter diesen Plattformen natürlich sowieso sich schon Tiere und Strukturen ansiedeln. Bei anderen Ideen, die ab und an mal so im Netz kursieren, da fragt man sich oft, wie realistisch das dann ist. Jetzt, wenn es Hotels werden sollen oder ähnliches. Das geht immer in das Luxussegment rein eigentlich oder Abenteuer oder so. Es ist, weil man ja auch meistens mit dem Hubschrauber anreisen muss. Also ist jetzt nicht der Urlaub für jedermann. In Saudi-Arabien wird derzeit ein Freizeitpark geplant auf einer ehemaligen Plattform. Dann natürlich mit riesen Spektakel. Die wollen auch eine Plattform mit einer naheliegenden verbinden und eben mit Bungee-Jumping und allen möglichen Attraktionen. Da kann ich mir gut vorstellen, wenn da die finanziellen Mittel da sind, dass das auch durchgezogen wird. Aber es bleibt bei so ein bisschen Spektakel, würde ich sagen.
Das ist dann so ein bisschen so das Disneyland auf dem Meer.
Genau, also das hat bestimmt dann seine Berechtigung, aber man wird es nicht verallgemeinern können. Also wenn man das einmal hat, dann macht man womöglich noch ein zweites, aber vielleicht halt auch nicht.
Also Ölbohrinseln, die irgendwann mal für ziemliche Umweltkatastrophen auch gestanden haben, könnten in Zukunft dann zu so Wellness-Oasen werden. Vielen Dank, Brigitte Schulz, Chefredakteurin beim Deutschen Architektenblatt.
Gerne.